Und jetzt darf ich bei uns live im Studio begrüßen Ulrike Held. Ulrike Held ist vom Frauenverband Courage e.V. Sie ist Psychologin in Tübingen, ausgebildete Traumatherapeutin und ist jetzt schon ganz viele Länder bereist, um dort Menschen, vor allem Frauen, zu helfen. Sie hat unter anderem in einem Flüchtlingslager im Irak schon geholfen und uns davon auch schon hier im Freien Radio Wüste Welle berichtet. Ulrike, schön, dass du auch dieses Mal bei uns im Studio bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich finde ja, bei dir ist wirklich dein Name Programm. Also wir kennen uns ja nun schon länger. Ich weiß ja jetzt inzwischen, was du schon alles an unglaublichen Reisen und Aktionen für Menschen in allen möglichen Ländern geleistet hast. Dieses Mal möchtest du helfen, ein Krankenhaus wieder aufzubauen im Irak. Warum gibt es dieses Krankenhaus nicht mehr? Und was möchtest du dort genau machen?
Also das ist im Schengal, das ist die Heimat der Jesiden. Und von den Jesiden hat man ja einiges gehört, nämlich 2014 wurden sie von dem IS verfolgt, ermordet, die Frauen entführt und vergewaltigt und gefangen genommen. Und dieser faschistische IS hat sich zum Programm gemacht, die Jesiden auch zu töten und das Volk auszurotten. Und haben diese Stadt Schengal zum Beispiel, die Dörfer drumherum, überfallen und haben ganzen Landstrich im Nordirak in Besitz genommen, haben dort auch Ölvorkommen in Besitz gehabt und das Öl dann weiterverkauft. Und gegen die gab es einen massiven Kampf, auch von jesidischen Volkseinheiten, auch von der PKK zum Beispiel, wo die Menschen über die Schengalberge geflohen sind, haben die so einen Korridor freigemacht, sodass die fliehen konnten in die anderen Teile vom Irak. Und zum Schluss hat auch dann sowas die USA oder so diese Kämpfer unterstützt, sodass der IS auch so weit geschlagen werden konnte, dass er aus dem ganzen Landstrich verjagt werden konnte. Und die Menschen sind dann, manche sind zurückgekehrt in den Schengal, haben aus einer alten Schule wieder ein Krankenhaus aufgebaut. Und dieses Krankenhaus ist jetzt im letzten Jahr bombardiert worden aus der Türkei. Am 18. August.
Von der NATO im Grunde, ne?
Ja, die NATO hat nichts dazu gesagt. Und ein Krankenhaus zu bombardieren, das ist ja wirklich ein Kriegsverbrechen eigentlich, also völkerrechtlich überhaupt nicht haltbar. Und sie haben das zerstört, sind 8 Leute dabei umgekommen und die Türkei bombardiert des Öfteren in dieser Gegend.
Warum?
Ja, warum? Die Türkei hat Großmachtpläne, imperialistische. Das ist das eine, das heißt Erdogan, der Präsident von der Türkei, hat die Vorstellung, sein Land zu vergrößern, eben in das alte Osmanische Reich, und dazu gehört eben Syrien und Irak, haben auch schon Teile überfallen von Rojava. Afrin ist vielleicht so ein Begriff, gell, den viele kennen. Das besetzt hat er auch, ohne dass ihn irgendwer daran gehindert hat, ja, in der Welt. Also USA nicht, EU nicht.
Warum nicht? Kommt es von diesem Flüchtlingsabkommen, mit dem wir uns sozusagen erpressen lassen oder uns erpresst fühlen, also dass wir Angst haben, dass wir sonst ernsthaft Menschen geschickt bekommen, was ja schon mal schlimm ist, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man das als Erpressung begreifen könnte, ne? Dass man fliehende Menschen geschickt bekommt. Kommt es daher, dass wir gegen ihn fast nichts tun? Ich meine, es kann ja nicht wahr sein, dass die Weltgemeinschaft auf diesen Angriff überhaupt nicht reagiert. Das ging ja auch völlig unter, hatte ich das Gefühl, ne?
Ja. Jetzt diese Angriffe gehen auch völlig unter. Ich glaube, dass das mit den Flüchtlingen, das Flüchtlingsabkommen zum Beispiel der EU, ist sicher ein Grund dafür. Aber sie machen auch Geschäfte mit ihm. Also das ist, glaube ich, zu wenig genannt, wenn man nur denkt, das geht um die Flüchtlinge, den Flüchtlingsdeal. Sondern es geht auch darum, zum Beispiel Rüstung. Es werden deutsche Waffen hingeliefert. Zum Beispiel arbeiten die seit 2016, das gibt eine, weiß jetzt den Namen nicht, aber eine türkische Rüstungsindustrie, die arbeitet mit Rheinmetall zusammen und die liefern dann Panzer. Und die wollten ja jetzt seit neuestem noch den besten Panzer, den schnellsten Panzer entwickeln, und dazu wollten sie bestimmte Motoren bekommen. Jetzt muss ich gerade gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Von wem? Von Krauss-Maffei wollten sie die haben, aber die haben sich verweigert. Aber Aufklärungsflugzeuge, Drohnen, Aufklärungsdrohnen oder sowas wird alles auch von Deutschland geliefert. Das ist ein Riesengeschäft.
Ja, ich habe das gerade mal eben hier nachgelesen. Ernsthaft, das hat einen Umfang von 365 Millionen Euro im Jahr. Und es ist das Hauptexportland sozusagen für deutsche Waffen, ist die Türkei.
Ja, genau.
Ganz das kann ja gar nicht wahr sein. Ich bin gerade selber total entsetzt, ich habe das ehrlich gesagt nicht gewusst.
Ja, das wissen ganz viele nicht, weil alle denken, Erdogan erpresst jetzt die EU. Das ist auf Kosten der Menschen sind das Riesengeschäfte, ja. Und diese Waffen werden eingesetzt gegen die Menschen, gegen die Kurden zum Beispiel, gegen die PKK, die gegen Erdogans Machtansprüche kämpft. Ich war ja auch in Diyarbakir, das ist im Südosten von der Türkei, und habe die Städte gesehen, die da zerstört wurden. Şişir oder wie sie heißen, ich bin mit den Namen nicht so gut, aber Diyarbakir. Und wir haben da gesehen, wirklich ganze Stadtteile sind zu Schutt und Asche gemacht worden. Da ist die von der türkischen Armee.
Warum? Das ist doch in ihrem eigenen Land.
Es ist im eigenen Land. Die haben auch vorher die Dörfer zerstört gehabt, jetzt die in den Städten, um die Kurden völlig zu verjagen, weil die sich dem türkischen Diktat nicht unterordnen und weil sie eigentlich fordern, dass sie ein Recht haben auf ihre eigene Sprache, eigentlich auch auf ein eigenes Land. Die sind ja auf vier Länder verteilt, die Kurden, und die wollen eigentlich ein gemeinsames Land. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind die einfach wie mit dem Strich auf der Landkarte auf die verschiedenen Länder verteilt worden. Und die kämpfen um ihr Recht dort, auch militärisch. Und das ist natürlich ein Widerstand, den der Erdogan nennt die Terroristen und vernichtet die. Und da werden auch Kinder und Frauen bombardiert, da kennt er keine Gnade. Und dann steht nachher in den Nachrichten bei denen, so und so viele Terroristen wurden neutralisiert. Und wir sind auch von Militär bedroht worden, wo wir in Yüksekova, das ist ganz an der Grenze zum Irak, da waren.
Wer ihr, vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, in welcher Funktion ihr da, die Funktion, in der ihr da wart oder wer das war?
Also wir waren vier Frauen, wir sind, oder dann fünf, es kam eine türkische Frau dazu, wir sind von der zweiten Weltfrauenkonferenz als Delegation hingeschickt worden. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen hat diskutiert, wie es den Kurdinnen geht und dass wir unsere Solidarität aussprechen und wir Zeugen davon werden, wie das dort aussieht, dass dort wirklich bombardiert wird von dem Militär, von dem türkischen Militär, das aktiv hier die Lebensgrundlage der Kurden zerstört. Und wir sind dahin gereist und von den kurdischen Frauen sehr gut begleitet worden, waren eben in Diyarbakir und sind dann rübergefahren nach Yüksekova, um uns das genauer anzugucken, und sind immer wieder vom Militär kontrolliert worden. Also überall gibt es Checkpoints, wo man durch muss, und die haben dann gefragt, was wir dort wollen. Und dann hat eine unserer Begleiterinnen gesagt, ja, wir sind Frauen aus Deutschland und wollen gegen Gewalt an Frauen dort ein Haus aufbauen, zum Schutz von Frauen, so als soziale Arbeit. Und dann sagte Soldat oder was das war, guckte mich an und sagte, wie Gewalt gegen Frauen. Also wir haben uns auf Englisch unterhalten. Der hat dann nicht gesagt, es gibt keine Gewalt, sondern Gewalt gegen Frauen ist doch selbstverständlich. Wieso soll man dagegen kämpfen? Und ich habe dann versucht, das irgendwie zu begründen, und sie haben uns dann reingelassen, aber die ganze Zeit verfolgt, wohin wir fahren. Und als wir durch das zerstörte Gebiet gefahren sind und dann ausgestiegen mit den Menschen, die auf den Trümmern saßen, gesprochen haben, kamen auf einmal mehrere Militärwagen, sprangen runter und bedrohten uns mit ihren Pistolen oder Gewehren und sagten, also wir müssen sofort hier abhauen, und wollten auch nicht, dass wir fotografieren. Sie hatten gesehen, dass ich fotografiert habe. Ich musste die Bilder löschen. Und dann verfolgten sie uns, bis wir wieder rausgefahren sind aus diesem Gebiet.
Warum?
Weil sie keine Zeugen wollten für das, was sie dort verbrochen haben. Wir hatten dann trotzdem Fotos, weil jemand anders hat mit dem Handy nochmal Fotos gemacht gehabt. Das haben sie nicht gesehen. Und wir haben das auch veröffentlicht. Oh. Man findet das auch auf der Courage-Homepage. Ich bin vom Frauenverband Courage. Und wir sind hier ein überparteilicher Frauenverband, gehören zur Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Also alles selbst organisiert und überparteilich. Und die Solidarität weltweit ist etwas, was für uns selbstverständlich ist, dass wir Internationalisten sind. Und gegen die Angriffe in verschiedensten Ländern auf die Menschen sind und uns auch mit den kämpferischen Bewegungen und besonders natürlich mit den Frauenbewegungen weltweit verbinden.
Das war ja ein wahnsinnig gefährlicher Moment, wo ihr die Fotos mit rausgenommen habt, ne?
Ja, das war schon gefährlich. Ich hatte trotzdem jetzt in dem Moment keine Angst. Ich habe nur gedacht, jetzt gut, wäre ich nicht deutsch, wäre ich vielleicht schon tot. Aber auch das schützt ja nicht unbedingt. Aber das käme, glaube ich, der Türkei in dem Moment nicht so, würde der nicht so helfen. Also wir waren kurz vor diesem Putsch da. Ein paar 3-4 Tage dann vor dem Putsch sind wir wieder abgereist. Und ich bin einfach auch da von felsenfest überzeugt, dass wir Zeugen sein müssen davon. Und das ja auch die ganzen Reporter und Reporterinnen, die in der Welt in die Kriegsgebiete fahren, dokumentieren, dass sonst wüssten wir so vieles nicht. Und uns war wichtig, dass das dokumentiert wird und das ist immer noch viel zu wenig bekannt.
Wo kann man diese Bilder sehen? Auf der Seite von Courage?
Vom Frauenverband Courage, die sind jetzt im Archiv, weil wir haben eine neue Homepage entwickelt. Und man kann einfach Frauenverband Courage e.V. eingeben über Google oder so und findet dann sofort den Frauenverband. Und man kann dann auch Schengal eingeben oder im Archiv gucken. Da sind auch Berichte über diese Bewegung drin. Oder man kann eine E-Mail schreiben an den Frauenverband. Die Adresse auf der Homepage. Und kann sich die Artikel schicken lassen.
Ich versuche gerade tatsächlich nebenbei die Fotos hier zu finden, nur um die Hörer, dass ich die da sozusagen auf die Fotos hier
ja, das ist ein Bericht hauptsächlich mit auch Fotos ja drin. Also wir haben so eine Presseerklärung damals gemacht.
Wie finde ich den Bericht?
Ja, das ist, glaube ich, alles noch im alten Archiv.
Ach
das
so, okay.
Kann ich deswegen, weil wir die Homepage neu entwickelt haben.
Ah, ich
haben.
Verstehe. Okay.
Und da muss man dann im Archiv gucken.
Okay,
auf der Homepage.
Gut, okay. Aber jedenfalls,
man sieht jedenfalls zerstörte Häuser dann, die wir da fotografiert haben, ja.
Wie gehst du denn damit um? Also du bist ja Traumatherapeutin, also Psychologin,
ja.
Ausgebildete und studierte Psychologin, Traumatherapeutin. Du hast ja auch mit geflüchteten Frauen im Irak beispielsweise gearbeitet, geholfen. Wie gehst du denn damit um, wenn du das zum Beispiel siehst? Völlig ausgebombte Häuser und man wird auch noch mit Bedrohung des Lebens von dort verjagt, weil es noch nicht mal Zeugen geben darf. Es muss ja ein unfassbar trauriger Moment sein, wo man diese zerstörten Gegenden sieht, wo man weiß, was den Menschen dort widerfahren ist. Wie gehst du damit um?
Also was mir unglaublichen Mut macht, ist auch der Mut der Frauen und der Menschen dort, die weiterkämpfen. Also wir sind ja in Begleitung von Kurdinnen dorthin gefahren, die sagen, sie hören nicht auf, gegen diese Gewalt zu kämpfen. Und das ist etwas, was mir unheimlich Mut macht, miteinander und auch zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Also diese imperialistische Türkei, die eben Geschäfte auch weltweit macht, Kriegsgefahr mit hervorruft. Also zum Beispiel in Libyen, wo sie auch unterwegs sind. Dann, dass sie Syrien ja Teile überfallen. Also gegen ihre Großmachtpolitik. Und da denke ich, wir brauchen eine ganz große und breite auch Friedensbewegung und müssen uns noch besser weltweit zusammenschließen. Also ich kämpfe zum Beispiel darum, bin beteiligt bei der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Die wird
Was
nächstes
ist denn
Jahr stattfinden.
Weltfrauenkonferenz?
Ja, das ist, das kam die Idee. 2006 hat Monika Gärtner-Engel, die gehört auch zum Courage und noch andere Organisationen zur MLPD. Und die hatte die Idee, dass wir eine Weltfrauenkonferenz entwickeln sollten mit anderen Ländern, Frauenorganisationen aus anderen Ländern zusammen. Und haben dann Frauen aus Ecuador, aus Argentinien angesprochen, aus Venezuela, die dann mitgemacht haben. Und die erste Weltfrauenkonferenz war dann 2011 in Venezuela, in Caracas, selbst organisiert, selbst finanziert und wirklich unabhängig. Das heißt, keiner sagt uns, was wir dort diskutieren, sondern wir entscheiden das. Und es waren Frauen aus über 40 Ländern dort bei der nächsten Weltfrauenkonferenz. Bei der zweiten in Kathmandu in Nepal waren dann über 60 Organisationen beteiligt. Und dann diskutieren die Frauen über das Thema Krieg, über Gewalt gegen Frauen, über Umwelt, die Arbeiterinnen, über ihre Lebenslage. Und es gibt gemeinsame Resolutionen zum Schluss. Wir erklären uns gegenseitig Unterstützung in den Kämpfen, die wir führen. Wir beschließen, dass weltweit der 8. März miteinander begangen wird, überall auf der Welt, so wie in diesem Jahr auch. Und dass da die Frage der Frauen auf den Tisch kommen. Und jetzt wird Corona ein ganz großes Thema sein, ja, weil das weltweit die Frauen bewegt und so vieles auf den Schultern der Frauen liegt. Und diese ganzen Dinge machen mir Mut, da weiterzukämpfen.
Und jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus eben wieder mit aufzubauen.
Ja.
Im Schengal. Wie baut man denn ein Krankenhaus auf?
Ja, die wollen das selbst aufbauen. Also das heißt, sie haben einen Architekten. Ich habe das mit einem diskutiert, der ist mein Kontakt zu dem jesidischen Frauenrat auch. Und der hat eben Kontakt dort zu den Jesiden im Schengal. Und der Architekt plant die Sachen vor. Und die Bevölkerung selber will das miteinander bauen.
Ach, die wollen das selber bauen?
Die wollen es selber bauen, ja. Und dass sowas geht, da gibt es so ein anderes Beispiel in Kobane. Da hat mein Sohn auch mitgebaut. Da ist mit 177 Menschen, besonders junge Menschen, aber auch ältere aus der ganzen Welt, sind dorthin gefahren nach Kobane, das so zerstört war auch durch den IS. Und die haben zusammen da mit der örtlichen Bevölkerung ein Krankenhaus aufgebaut. Und das ist inzwischen eine Geburtsklinik und es sind schon über 30.000 Babys dort geboren, die richtige Spezialisten sind. Das heißt, wenn so eine Bevölkerung das zusammen beschließt, es gibt ja unter denen unterschiedlichste Arbeiter, ja, Bauarbeiter, Elektriker, und die erkämpfen sich dann auch das Wissen. Mein Sohn erzählte, dann hatten sie keinen Beton und keine Maschinen und dann haben sie in einem Dorf gelernt, wie macht man Lehmziegel. Und dass diese Lehmziegel auch unheimlich gut die Kälte von außen abhält, aber auch die Hitze. Und es eine gute Temperatur innen kriegt. Und also haben sie gelernt, Lehmziegel zu machen und haben damit weitergebaut.
Ja, wahnsinnig kreative und einfallsreiche Leute.
Genau.
Was genau braucht man denn jetzt? Also wie können wir hier helfen, damit die ihr Krankenhaus bauen können? Also was können wir hier geben sozusagen? Oder was machst du, damit dieses Krankenhaus gebaut werden kann?
Also wir sammeln schlicht erstmal Geld. Und wir haben jetzt im Moment schon über 13.000 gesammelt. Auch die Jesiden, es gibt viele Jesiden in Deutschland, haben auch schon sehr viel gesammelt. Und jeder Cent ist wichtig, uns wird jeder Cent auch dorthin gebracht. Der soll auch persönlich übergeben werden.
Von euch tatsächlich?
Ja, wir machen das von Courage aus, zusammen mit dem Jesidischen Frauenverband und mit SI, das ist Solidarität International, die internationale Hilfsorganisation ist. Also das heißt, die sammeln Geld für verschiedenste Projekte, unterstützen Projekte. Zum Beispiel in Moria haben sie Projekte oder jetzt zu Weihnachten haben sie für die Flüchtlingslager dann Geschenke für die Kinder, dafür Geld gesammelt, dass die Weihnachtsgeschenke bekommen. Und so haben sie auch gesagt, okay, sie unterstützen uns und auf ihr Konto wird erstmal das Geld eingezahlt. Und dann bekommen das die Jesiden und dann wird es hingebracht. Und zwar wirklich jeder Cent.
Und du hast dir überlegt, ob du auch mitfährst, ne?
Ich habe mir es überlegt, das muss ich noch fertig überlegen, ob es passt von der Zeit und ob ich da mit hinfahre. Aber ich fände es toll, weil ich will die Frauen zur Weltfrauenkonferenz auch mit einladen. Und ich würde sie gerne kennenlernen, wie sie dort kämpfen und sie unterstützen.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt im Schengal gerade überhaupt kein Krankenhaus. Also tatsächlich
in der Gegend.
Ja,
in der Gegend
gibt's nichts,
nicht.
Ne? Also tatsächlich brauchen die das ja dringend,
dass die Türkei das ganz bombardiert hat.
Ne?
Ja, genau. Und es ist natürlich gefährlich dort, weil die bombardieren dauernd immer wieder.
Ach, die bombardiert immer noch?
Ja, ja.
Warum bekomme ich das denn nicht mit?
Weil es nicht veröffentlicht wird.
Was?
Man kann das, Ja, also mir hat jetzt mein Kontakt, der heißt Süleyman, der hat mir gesagt vor, wann haben wir haben Sonntag telefoniert, dass ein paar Tage vorher wieder zwei Soldaten oder Generäle von dieser Befreiungsbewegung ermordet worden sind, also auch wieder mit Drohnen und mit Bomben. Und wenn man das liest, wenn man da mal googelt, findet man ganz viel, dann sind Kinder gestorben, da ist ein Gemeinschaftshaus wird bombardiert in der Gegend. Also da wird alles immer wieder, greift die Türkei an und das geht ja auch in das Länderrecht vom Irak. Das ist auch wieder auch widerspricht den Rechten und trotzdem beschwert sich auch der Irak nicht öffentlich und weltweit.
Warum nicht?
Die lassen sich davon einschüchtern, haben vielleicht auch ein gemeinsames Interesse, dass sie nicht wollen, dass da auch so eine Selbstständigkeit entsteht, ja, der Bevölkerung. Es gibt ja im Nordirak ist ja der kurdische Bereich und da gibt es den Bereich zum Beispiel, wo der Barzani herrscht und der hat auch nicht so gerne, wenn die Bevölkerung sagt, nee, wir wollen selber bestimmen, wir wollen für Freiheit und Demokratie unsere eigenen Rechte entwickeln, wie das auch in Rojava ist. Und deswegen haben sie da eine Einheit auch mit der Türkei.
Das heißt, es ist denen vielleicht gar nicht so unrecht, schrecklicherweise.
Ja, das ist denen nicht unrecht.
Und wie zynisch ist das denn?
Das ist so, ja. Das ist zynisch. Es ist zynisch, dass Menschen bombardiert werden, dass Kinder betroffen sind, Kriegsverbrechen sind das für mich. Also das geht überhaupt nicht. Und das kann eigentlich auch Deutschland gar nicht unterstützen.
Ich bin völlig entsetzt. Also ich wusste jetzt eben, bis eben auch nicht, bis zu meiner eigenen Sendung, dass die Türkei das Hauptimportland ist für deutsche Waffen. Ich bin ja, das kann ja nicht wahr sein in so einem Umfang.
Ja.
Ich möchte jetzt schon mal kurz, das tue ich auch noch mal am Ende der Sendung, durchgeben, wo man dem Krankenhaus, das du mit aufbaust, ich glaube, du hast es initiiert sogar, oder, diesen Aufbau?
Ich habe es mit initiiert, ja.
Wahnsinn.
Ja, ja.
Wie hast du eigentlich davon erfahren?
Ja, über diesen Jesiden, der hat auf der internationalistischen Liste mit kandidiert und hat das veröffentlicht, dass dieses Krankenhaus bombardiert wurde und dann wurde ich von anderen gefragt, kannst du das mitmachen und ich habe mit ihm dann besprochen, wir haben den Flyer entworfen, ich habe diese Solidarität International gefragt, machen Sie mit, ich habe es im Courage-Bundesvorstand vorgetragen und die haben gesagt, ja, das machen wir auf alle Fälle. Das ist ja auch gerade im Interesse auch der Frauen, dass dort ein gutes Krankenhaus gibt und auch die Empörung, dass wir diese Machtpolitik der Türkei in keinem Fall unterstützen können oder vielmehr bekämpfen müssen und dass man auch kein Land alleine lässt. Also dieses Prinzip der Solidarität, also kein Land darf in diesem Kampf um Freiheit und Demokratie im Stich gelassen werden. Das ist so ein Grundherzensprinzip.
Wie kann man sich denn da engagieren? Also wenn man jetzt nicht gerade Traumatherapeutin ist, ja, und den Leuten da direkt helfen kann, so wie du das schon gemacht hast. Also man kann eben zum einen spenden, ja, da ist zum Beispiel eben hier die Spendenadresse, ist auf der Homepage von Courage, das ist fvcourage.de, also FV für Frauenverband. Und da kann man einfach Schengal eingeben, beziehungsweise ist auch schon ganz oben. Und dann kommt man auf die Kontonummer. Das trage ich jetzt hier nicht vor, weil der IBAN ist 500 Stellen lang. Also man kann zum einen eben spenden auf der Seite von Courage für dieses Krankenhaus im Schengal, das die Ulrike mit aufbaut und initiiert hat. Aber was kann man denn noch tun politisch? Also wenn ich jetzt nicht gerade als Traumatherapeutin da selber hinfahren kann, um den Leuten zu helfen, was kann ich machen?
Ich denke, sich überhaupt den Frauenbewegungen zum Beispiel oder auch als Mann den Bewegungen anzuschließen, jetzt von den Frauen her zu sagen, ich mache mit im Frauenverband Courage, wir unterstützen auch Afghanistan, wir unterstützen es aber auch hier gegenseitig. Wir machen hier in Tübingen, haben wir Flüchtlingsfrauen die ganze Zeit begleitet, auch dass sie hier bleiben können, drum gekämpft, dass sie nicht abgeschoben werden, sie auch geschützt, sie begleitet zu Ärzten. Also richtig eine kämpferische Sozialarbeit auch gemacht und haben das auch in Tübingen veröffentlicht, dass wir für Fleur und Sadrin eben ihr Bleiberecht kämpfen. Und das gilt ja überhaupt, dass wir gegen die ganzen Abschiebungen kämpfen hier. Ja, es wird ja munter abgeschoben, selbst mit der neuen Regierung, die viel Aufbruch verspricht. Ja, ist also da gibt's viele Versprechungen, auch Vorteile für uns, für Frauen. Dann zum Beispiel Paragraph 219 soll endlich, es wird auch höchste Zeit abgeschafft werden. das ist auch ein Ergebnis des Kampfs der Frauen. Also das heißt, sich diesen Bewegungen anzuschließen oder in der Umweltbewegung mitzumachen, aber auch solche Sachen weiterzutragen, zu veröffentlichen. Oder jetzt zum Beispiel das unterstützen, dass wir zur Weltfrauenkonferenz fahren, mitfahren, sich organisieren. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr zusammenschließen und gucken, was sind denn die wesentlichen Themen auch hier in der Welt. Wie ist das mit Corona? Wie ist es mit der Kriegsgefahr? Ja, was ist da eigentlich los jetzt in der Ukraine? Ja, wo dann sich eigentlich die Imperialisten wie Russland und USA gegenüberstehen. Das ist brandgefährlich, das rutscht auch immer näher. Und ich denke, so eine breite Friedensbewegung, die aber auch alle Kriegstreiber in die Augen nimmt, das wäre auch wichtig.
Ja, ich stelle mir immer vor, dass diese zigtausend Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen, also gegen die Schutzmaßnahmen auf die Straße gehen, dass die für den internationalen Zusammenhalt auf die Straße gehen, dass die für echte Ziele auf die Straße gehen. Aber doch nicht dafür, dass man sich einander anstecken darf. Entschuldigung, dass ich das hier so sage, aber das macht mich immer total wahnsinnig, weil die Kraft ist ja da. Oder die Energie und das Bedürfnis, auch was zu verändern.
Das ist halt so eine fehlgeleitete, egoistische Ideologie. Also das heißt so, ich, mein Körper und ich bin nur wichtig. Das ist ein totaler Egoismus, so ein richtig, ein wirklich reaktionärer Freiheitsbegriff. Es geht, Freiheit ist eigentlich, wenn die Menschen befreit werden von Unterdrückung. Und Freiheit ist auch die Einsicht in die Notwendigkeit zu sagen, ich lasse mich impfen. Und die Forderung wäre eigentlich, Impfstoff weltweit gegen diese Patente.
Wie wäre es denn, wenn wir alle für Impfstoff für Afrika auf die Straße gehen?
So ist es.
Nicht, dass wir uns nicht impfen lassen müssen oder so.
So was, genau.
Oder gegen die Waffenlieferungen in die Türkei. Es gäbe ja nun wirklich genug, wofür die zigtausend Leute jede Woche auf die Straße gehen könnten. Und das finde ich richtig traurig, dass die Energie und die Zeit ist da. Aber ich frage mich, wohin die Leute sich verfranst haben. Aber gut, das ist jetzt ein Zwischenthema.
Im Schengal, das hat mir auch der Süleyman gesagt, wäre es so wichtig, dass die an Impfstoff kommen. Die haben keinen Impfstoff.
Was, tatsächlich?
Ja, also er sagt, dort, mit denen er dort Kontakt hat, denen fehlt es total. Und das heißt, man müsste eigentlich auch gucken, wie könnte man da Impfstoff hinkriegen. Und die andere Seite von der Bombardierung ist ja auch, dass es natürlich Helfer abschreckt, dorthin zu fahren, ja. Weil die Hilfsorganisationen natürlich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützend sein müssen und dann nicht unbedingt in das absolute Kriegsgebiet sie schicken können. Also das heißt, das soll auch abschrecken und isolieren.
Du hast dich ja davon nicht abschrecken lassen. Du warst ja tatsächlich auch 2015 in einem Flüchtlingslager im Irak, ne?
Ja, ich war dort und dort war das aber nicht gefährlich. Also im Irak war das, dort waren keine Bomben in dieser Zeit, gar nicht. Wir waren in dem Flüchtlingslager, wir haben mit den jesidischen Frauen gearbeitet. Ich war mit zwei Kolleginnen da, auch Traumatherapeutin und eine Übersetzerin, die uns wunderbar geholfen hat. Und eine von der dortigen autonomen Frauenbewegung, die uns begleitet hat. Und die kurdischen Familien haben uns zur Übernachtung immer aufgenommen, waren total liebevoll. Und wir haben eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe versucht zu machen. Also das heißt, wir haben mit einer ganz großen Gruppe von Frauen gearbeitet, haben denen erzählt, was ist ein Trauma, wie kann man sich selbst beruhigen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, sodass sie wieder gelernt haben, die gegenseitige Solidarität ist unheimlich hilfreich und wieder kämpferisch zu werden.
Wie ging es denn den Frauen? Also du hast es schon mal in einer eigenen Sendung hier erzählt, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie ging es den Frauen damals?
Also eine hat nur geweint, die war auch ganz verquollen. Eine andere sagte, sie hatte immer ganz viel Ängste. Eine dritte, die hat überhaupt nicht mit uns gesprochen erstmal. Also die waren sehr traumatisiert. Ja, manche haben auch so starr vor sich hingeblickt, konnte gar nicht mehr auf ihre Kinder achten. Ihre Mutter hat dann versucht, die Kinder aufzufangen. Und die älteren Frauen haben auch mit uns gesprochen, wir sollen mit den jüngeren Frauen auch arbeiten. Und haben die jüngeren Frauen dann auch geholt. Also wir haben das Projekt vorgestellt. Und die meisten, wo die wieder Mut gekriegt haben, erzählt, sie wollen zurück in den Schengal, sie wollen wieder dort leben. Und sie wollen nicht irgendwo hin. Das ist zwar gut, dass es dieses Projekt hier in Baden-Württemberg gibt. 1000 oder 1200 Frauen sind es inzwischen, die hierher geholt wurden zur Therapie und hier zu leben. Aber eigentlich die Frauen dort, die wir kennengelernt haben, die wollten alle in den Schengal zurück.
Und also in ihre Heimat und dass sie wieder lebenswert ist.
Ja, sie wollen wieder eine lebenswerte Heimat, genau. Und hier in Tübingen sind Frauen, die kommen aus Kotschow. Das ist so ein Dorf, das wurde dem Erdboden gleich gemacht durch die Faschisten. Und natürlich ist es gut, dass sie hier Unterstützung kriegen. Aber das, was sie eigentlich brauchen, ist zum Beispiel, dass jetzt hier der Türkei die Grenze gesetzt wird, dass die Bombardierungen aufhören, sodass die Leute dort wieder leben können und dass man sie unterstützt, dass die Sachen mit den Impfstoffen geregelt wird, dass sie ihr Krankenhaus aufbauen können und so weiter. Weil die sitzen, viele der Frauen sitzen immer noch in diesem Lager.
Ja? Was, ernsthaft? Immer
ja,
noch?
Was? Immer noch.
Was?
Ja. Ja, es gibt immer noch diese Lager, die sind inzwischen nicht nur Zelte, sondern kleine Häuschen.
Ach, meine Güte.
Die wachsen dort auf, ja.
Die kennen ja da nichts anderes, die Kinder, die damals.
Ja.
Das gibt's ja nicht.
Ja, genau.
Wie traurig ist das denn?
Ja, also es ist ja auch 1200 sind hier in Deutschland. Und da gibt's auch ganz tolle Frauen drunter. Die eine ist ja Friedensnobelpreisträgerin. Und die hat auch total dagegen protestiert, dass da Bomben geworfen werden. Die hat das eigentlich auch veröffentlicht.
Die hat ein Buch geschrieben, ne?
Wie ja, es das? Gibt erst Tübingen, jetzt einige Bücher, die ganz toll sind.
Wie viel Geld, jetzt nochmal kurz, um aufs Krankenhaus zurückzukommen, weil wir haben nur noch 2 Minuten Sendezeit.
Ja.
Wie viel Geld braucht ihr denn noch oder wir für das Krankenhaus im Schengal?
Also inzwischen sind, soweit ich weiß, jetzt so 75.000 gesammelt worden mit den Jesiden zusammen. Und letztlich bräuchte man noch mal so viel, dass man auch die OPs ausstatten kann. An Baukosten selber wird es sein, dass die Menschen das eben selber machen. Dass man da noch mal guckt, wie weit man sie unterstützt. Aber das heißt, sie brauchen eine große Summe und trotzdem zählt jeder Cent. Das muss man auch noch mal sehen, weil das vermehrt sich dadurch. Mir hat ein Freund geschrieben, wir haben nicht viel, aber wir wollen 100 Euro spenden, weil wir finden das so wichtig. Und es hat mich total berührt, weil die wirklich ganz wenig haben und sich das richtig abgeknapst haben.
Das ist ja total rührend.
Genauso ist es gut, wenn jemand 5 Euro spendet, weil es summiert sich dadurch.
Ich sag's noch mal kurz. Also man kann auf die Seite von Courage gehen, also fvcourage.de von dem Verein Courage. Und dort gibt es den Spendenaufruf für den Aufbau des Krankenhauses von Schengal, das im August 2021 ne, von der Türkei ja. einfach so bombardiert
18.
wurde.
18. August.
18. Mhm. August ohne jede Folge. Das ist schon ein Riesenskandal.
Genau.
Und die Aktion, die Spendenaktion läuft ja bis April.
Bis April, Anfang April soll es übergeben werden.
Und warum nur so beschränkt, sage ich mal? Also kann man auch noch länger spenden oder soll dann der Bau des Krankenhauses beginnen?
Ja, die wollen dann anfangen und es ist auch ein besonderer Feiertag, dieser Mittwoch, der 7. Februar, der Rote Mittwoch. Ich weiß jetzt leider nicht, was für einer genau von den Jesiden. Und da wollen wir eben hinfahren und es übergeben oder die hinfahren können. Und dann wollen die auch beginnen zu bauen. Und natürlich kann man überlegen, wenn man später noch spendet, wie man das dann macht. Mit übergeben oder so.
Jetzt ist leider unsere Sendezeit schon vorbei. Ging ja wirklich wie im Flug. Ich hoffe, dass du uns im Frühling oder im Sommer nochmal berichten kannst. Vielleicht bist du ja sogar hingefahren, aber vielleicht kannst du dann auch einfach so davon berichten, wie weit das Krankenhaus dann sozusagen gekommen ist. Liebe Ulrike Held, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Vor allem aber ganz herzlichen Dank für dein Engagement und deine Arbeit. Das ist immer ein Riesenvorbild.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Alles Gute für das Krankenhaus im Schengen. Tschüss,
Dankeschön.
Liebe Ulrike.
Tschüss.